Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei auf Nuviso. Heute mit einer Spezialausgabe. Denn heute möchte ich mal die ganze Sendung mal auf eure Kommentare eingehen, auf eure Fragen. Fragen, die mir ganz oft herangetragen werden. Zum Teil, was in YouTube geschrieben ist, was mir Leute schreiben. Und ich weiß, ich bin da fast ein bisschen vernachlässigend bei diesen Sachen. Aber heute möchte ich mal da so auf ein paar Sachen eingehen. Dinge, die ganz oft gefragt werden oder auch Kommentare, die mir aufgefallen sind. Und das sind natürlich ganz, ganz viele. Und ich freue mich auch, dass so viele Themen da sind, die bei euch was auslösen. Ich kriege so viel Feedback, kriege so viel positives Feedback. Ich bekomme auch Kritik und auch das ist okay. Ich bin happy, wenn ich ein Thema reinbringe, was einfach auch mal kontrovers diskutiert wird, weil das zeigt mir so, da arbeitet was in den Köpfen. Und das ist eigentlich, um was es geht. Es sind ja viele Themen, die ich hier raushaue, die auch echt in Grenzbereiche reingehen. Oder oft sind es auch Fragen, so einfach, die man neu aufstellt, neue Betrachtungsweisen. Es geht also ja hier nicht um 1:1 Wissenvermittlung wie irgendwie an der Schule oder an der Universität. Und da gibt es ganz viele interessante Sachen von euch. Und heute möchte ich da mal sozusagen was zurückgeben. Und wir starten mal mit einer typischen FAQ. Ja, so heißt das. Eine FAQ, eine Frequently Asked Question. Und tatsächlich ist es eigentlich relativ banal, aber was ich ganz, ganz oft gefragt werde und was scheinbar ganz viele Leute von bei euch interessiert, ist, was hat es denn eigentlich mit den Haaren auf sich? Ich kann jetzt hier mal nur mal Beispiel dafür so zwei Kommentare mal vorlesen, aus YouTube-Kommentare sind. Das ist irgendwann mal Guido de Bont hat mal gefragt so, warum trägt der Philosophieschaffende eine Wollmütze im Sommer, so wie heute? Oder Kulturfreund 66 schreibt, ist dir so kalt, dass du über deine Troddel noch zwei Mützen tragen musst oder machst du es, um cool auszusehen? Und es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die fragen tatsächlich, sind die Haare echt oder ist es eine Perücke? Also bei dem ganzen Thema muss ich sagen, es spielt keine so große Rolle. Ja. Und hier, um das zu zeigen, hier, also kann ich einfach mal die Mütze hier für heute abnehmen. Ja. Ich trage eine Mütze, weil ich schon immer gerne Kopfbedeckung getragen habe. Ja, schon immer, habe ich schon immer mich einfach wohlgefühlt. Ich habe eine Mütze auf, weil ich mich wohlfühle. Da ist nichts Besonderes dahinter. Ja, das ist einfach, ich mache das halt und habe es halt gern. Ja. Vielleicht ist auch eine Spur Eitelkeit dabei, das mag auch sein, wobei es ist tatsächlich, glaube ich, relativ gering. Aber es ist auch dann irgendwie eine Art Markenzeichen hier vor der Kamera, ja, dann erkennt man den. Aber da steht nichts Größeres dahinter. So sehe ich halt aus. Und es lichtet sich hier auch schon ein wenig im Haupthaar. Ja, also vielleicht ist auch das ein Grund, warum man dann gerne zu Mützen neigt. Ich weiß es nicht. Ich mache mir eigentlich gar keine großen Gedanken. Ich ziehe die halt an. Und weil hier wieder Kulturfreund fragt, ob mir da so kalt ist und wie kann das sein, dass man im Sommer eine Mütze auf hat. Hey, Leute, ich habe einen coolen Kopf. Ja, mir wird es doch nicht so heiß. Ich habe ein Flaming Heart, aber mein Kopf ist kühl, cool. Weißt du? Also ich kann ja auch im Sommer eine Mütze anziehen. Aber da mehr ist es nicht. Und dann ganz viele Leute fragen natürlich auch mit den Haaren. Was hat das für eine Bewandtnis mit den Haaren? Also erstmal die Leute, die glauben, das wäre eine Perücke. Da kann ich echt nur drüber lachen, weil das, klar, ey, wenn man einen nicht kennt, dann weiß man das auch alles nicht. Aber aus meiner Sicht, weißt du, das wäre, glaube ich, mit das Letzte, was ich machen würde. Irgendeine Perücke. Ich meine, die Authentizität, sich selbst sein, das ist, was ich die ganze Zeit eigentlich euch erzähle und auch selber lebe. Und dann hänge ich mir nicht irgendwelche Fake-Haare ins Gesicht oder sowas. Also würde ich nie machen. Aber andere Leute fragen auch, hat es mit den Haaren noch eine tiefere Bewandtnis? Und dazu könnte ich sagen, ja und nein. Ja und nein. Zuerst mal zum Nein. Nee, es hat eigentlich keine tiefere Bewandtnis für mich. Es ist halt einfach, jeder Mensch schaut halt irgendwie aus. Und ich schaue halt so aus. Aber es ist für mich jetzt nichts irgendwie Religiöses oder irgendwas, was ich haben muss. Ich bin kein Rastafari beispielsweise. Das bin ich nicht. Aber ich kenne Rastafaris. Ich war auch mal in der Karibik. Aber ich bin kein Rastafari. Ich gehöre überhaupt zu keiner religiösen Gruppe oder irgendeine weltanschauliche Gruppe, wo dann das vielleicht eine Regel wäre, lass dir die Haare wachsen oder so. Es ist einfach mein natürliches Aussehen. Tatsächlich ist es so. Ich hatte schon in meinem Erwachsenenleben eigentlich immer lange Haare. Lange Haare fühle ich mich wohl. Lange Haare sind auch in gewisser Hinsicht auch für mich zumindest. Ja. Und das ist rein subjektiv, weil es kann für jemand anderes völlig anders sein. Aber für mich ist es auch so, ja, durchaus auch so ein Ausdruck von Freiheit. Also lass deine Haare im Wind wehen, wenn du Motorrad fährst, wo ich gar kein Motorrad fahre. Oder halt überhaupt so dieses Gefühl, ein Gefühl von Freiheit. Das ist, was für mich eigentlich lange Haare sind. Tatsächlich war das auch schon immer so. Manchmal gibt es ja Leute, die so eher streng rechts stehen oder so. Ja? Die haben ja dann die ganzen Kurzhaarfrisuren. Und ich habe da wenig Kontakte, aber ich habe auch schon durch meine Arbeit als DJ auch jahrelang Lachclubs, habe ich auch solche Leute oft Kontakt gehabt. Und wenn die dann da sich irgendwie lustig drüber machen, weil die meisten Leute sind halt wie Kinder, na, Bob Marley und so. Aber so, wenn ich die Zeit habe und es mir wert ist, dann weise ich mal darauf hin, lange Haare, das hat nichts mit Jamaika zu tun, sondern lange Haare, das hatten auch unsere Vorfahren. Schaut euch mal eure Filme an, so mit Vercingetorix, also dem Heerführer der Kelten, hier Schlacht von Alesia und Gergovia hier mit Julius Caesar, wie die Typen rumgelaufen sind. Was meint ihr denn, wie die ganzen Tribal, also Stammesleute, früher in Europa ausgesehen haben? Wir hatten alle lange Haare. Ja, tatsächlich kannst du das sogar sagen, lange Haare, das ist das Keltische, das ist das Germanische. Haare, lange Haare, Bart, wo du eben als Individuum stehst, du stehst für dich und für deine Sippe oder sowas. Ja. Während kurze Haare, das war definitiv in der Antike so, das ist eher so ein Symbol für, dass du deine Souveränität aufgibst. Wer hatte kurze Haare? Kurze Haare, das hatten die Untertanen Ägypten, das ist dieses Pharaonische. Kurze Haare haben Legionäre, wenn du in die Legion kommst. Kurze Haare haben Sklaven. Das war tatsächlich die Definition, das ist das Erste, was man gemacht hat. Selbst heute noch so im Militär, ja, das Erste, was da passiert, früher war das für viele junge Männer voll der Albtraum, wenn du ins Militär kommst, das Erste, was passiert, werden die Haare geschoren. Warum? Um halt so ein Stück weit dem Menschen eine Persönlichkeit zu nehmen, dieses Individuelle. Hey, du ordnest dich jetzt ein. Hier, jetzt kriegst du eine Uniform, du bist jetzt Militär oder du bist jetzt Sklave oder du bist jetzt Untertan. Da wird dir eben ein Stück weit von deiner Persönlichkeit genommen. Und in diesem Kontext haben lange Haare schon eine Bedeutung. Ja, aber es ist jetzt auch kein Muss oder sowas. Ja. Was könnte man noch dazu sagen? Das finde ich auch interessant. Haare haben tatsächlich, es ist eben beides. Es ist bedeutungslos, weil es ist, irgendwie schaut man halt aus. Aber andererseits hat alles auch irgendwie doch wieder eine Bedeutung. Und man kann auch sagen, so die Haare sind auch ein bisschen so wie Antennen oder so. Das ist zum Beispiel interessant, da gibt es bei der amerikanischen Armee, da gibt es, das ist bekannt im Zweiten Weltkrieg und auch im Vietnamkrieg und ich weiß nicht, ich schätze heute, ist es immer noch so, da gibt es ein paar Scouts, also so Späher, Kundschafter und die Besten, die Amerikaner haben, das sind tatsächlich Indianer, ja, amerikanische Indianer und da sind welche, die haben halt lange Haare. Also viele Indianerkulturen haben eben diese langen Haare. Und diese Späher, die sagen ihrem Vorgesetzten, hey, okay, ich mache den Job, aber wenn du mir die Haare schneidest, dann kann ich nicht mehr so gut diesen Job erfüllen, diese Spähende, weil es gehört einfach zu mir dazu. Das ist sozusagen auch so eine Art Antenne oder sowas. Ähnlich könnte man vielleicht auch erwähnen, das hatte ich schon mal in irgendeiner anderen Sache, diese Medien, diese weiblichen Medien, die damals die Frillgesellschaft hatte, in den 30er, 20er, 30er und 40er Jahren, die hatten ja auch mehrere Medien, das waren alles Frauen, ne? Sigrun und Maria Ortisch sind die bekanntesten. Und die hatten so lange Haare bis zum Boden runter. Und da war das auch so, dass diese Haare irgendeine Bedeutung haben, ihnen irgendwie hilft, medial was aufzunehmen. Ne? Wobei ich da auch ganz klar sagen möchte, ich glaube, es geht auch mit kurzen Haaren. Also das ist wieder das. Es ist kein Muss. Es ist, also man kann nicht die Rechnung ausstellen, wer lange Haare hat, der ist dann irgendwie empfänglicher oder spirituell reifer oder sowas. Nee, mit Sicherheit nicht. Weil ganz offensichtlich gibt es auch den Gegenweg, den traditionell auch immer schon spirituelle Leute gegangen haben. Das ganze Mönchswesen, du schneidest dir mal die Haare ab. Auch da ist übrigens der Gedanke, glaube ich, bei den Mönchen so, dass du eben wegkommst von deiner weltlichen, von deiner Individualität, sondern dich eben einem Größeren überschreibst. Aber ich sag mal so, ist es letztens egal. Es ist letztens gleich. Und so wie ihr mich heute seht, es kann sein, dass ich nächste Woche kurze Haare habe. Dass ich mir einfach abschneide. Also ich mache da kein großes Ding drum. Weiß ich nicht. Es ist wirklich nicht das Megathema. Trotzdem ist es interessant mit den Haaren. Es steckt halt viel mehr drin, als man so ahnt. Es gibt da auch ja die Geschichte von, hier aus der Bibel ist es schon, aus dem Alten Testament, kennt ihr bestimmt auch von Samson und Elia oder so ähnlich. eben bei Samson so ein Superkrieger, so ein Hühne, der schier übermenschliche Kraft zu haben schien. Und dem hat dann seine Frau in einem Verrat nachts die Haare abgeschnitten. Und tatsächlich hat er am nächsten Tag völlig seine Kraft verloren. Ja. Also es gibt diese Geschichten schon länger und was Haare für eine Bedeutung haben. Ja. Eins möchte ich da vielleicht noch erzählen, also wie das bei mir zu dieser Frisur gekommen ist. Das hat, wie gesagt, überhaupt nichts zu tun mit Reggae, Bob Marley, Jamaika. Ich mag Reggae durchaus und schätze auch Bob Marley, aber hey, boah, ich bin großer Musikfreund und das ist für mich nur eine Sparte von Musik. So. Ich höre das gar nicht so viel, habe es auch noch nie gehört, also jetzt so viel. Es hat also nichts mit Jamaika zu tun, was so die meisten Leute meinen, sondern tatsächlich ist meine Haartracht entstanden, das ist eigentlich eine interessante Geschichte, auf dem Weg nach Indien. Ich war auf zwei großen Reisen in Indien und die erste große Reise, das war die entscheidende. Das war wirklich, wo ich hier mein altes Leben hinter mir gelassen habe, halt echt so ein Cut und One Way, es geht nur noch in eine Richtung und gucken, wohin ob ein das Leben trägt. Also es war wirklich so, ja, ganz, ganz wichtige Momente in meinem Leben, ganz wichtige Entscheidungen so. Und damals wollten wir, meine Lady und ich, wir wollten auf dem Landweg nach Indien. Das ist halt so das alte Abenteuer der Seidenstraße folgen und dann auch wirklich die Reise als Abenteuer selbst nehmen. Hatte aber dann aus verschiedenen Gründen, haben wir das ein bisschen abgekürzt und sind dann von Athen aus geflogen. Aber wir sind sozusagen erstmal von Deutschland aus nach Griechenland. Erstmal mit dem Zug irgendwie oder Tramp, ich weiß gar nicht mehr genau, also nach Süditalien und von Bari aus mit der Fähre. Habe ich schon öfter gemacht, so über die Adria kommst du dann an den Hafen Igoumenitsa, das ist dann Nordgriechenland, so gleich an der mazedonischen Grenze. Und von dort aus wollten wir dann eben so grob anpeilen Richtung Türkei dann und halt dann weiter so. Und was aber auf dem Weg liegt, wenn du dort in Igoumenitsa ankommst und dann nach Süden von Griechenland fährst, also Igoumenitsa ist ganz im Norden von Griechenland, dann kommst du in Delphi vorbei. Das war auf jeden Fall ein Ziel, Delphi. Weil Delphi, ich habe es euch schon an anderer Stelle erzählt, ist ein spezieller Ort, zu dem ich auch echt schon eine Connection hatte. Das wusste ich auch damals schon, dass ich war vorher schon in Delphi. Und auf jeden Fall sollte unsere Reise auch an Delphi vorbeiführen. Und dann wiederum, wenn du von Igoumenitsa nach Delphi fährst, dann kommst du auf dem Weg an den Meteora-Klöstern vorbei. Absolutes Highlight auch in Griechenland. Das sind so orthodoxe Klöster. Und ihr kennt es vielleicht, die sind so auf so großen Felsen sind die gebaut. Zum Teil wirklich Steilwände, so 100 Meter. Und dann oben ist dann irgendwo das Kloster, damit die auch wirklich komplett losgelöst sind. Und da gab es Klöster und ich glaube, es gibt auch welche immer noch, die immer noch bewohnt sind, die du nicht besuchen kannst. Da war der einzige Zugang, war doch, wirst du in irgendeinem Korb da so hochgezogen. Absolut abenteuerlich. Total lohnenswert. Sollte man unbedingt mal gesehen haben, wenn man in der Gegend ist, die Meteora-Klöster. Und warum erzähle ich das? Weil dort ist es mir aufgefallen. Also auf dieser Reise damals nach Indien. Wie gesagt, ich hatte schon immer lange Haare. Und ich habe auch nie jetzt großartig Zeit und Mühe da reingesteckt in die Haarpflege. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Also das möchte ich heute was ich hier sage, ist halt ehrlich. Hier auf eure Fragen da eingehen. Hey, ich hatte zum Beispiel nie einen Kamm. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben einen Kamm benutzt habe. Da war ich, glaube ich, Teenager oder sowas. Und ich habe als Erwachsene nie irgendwie einen Kamm benutzt. Aber meine Haare waren immer halt glatt. Ich habe meine Wäsche halt alle paar Tage fertig. Und ich habe den auch nicht gebraucht. Also Haare waren immer so lang und glatt. Ja, keine Locken drin, nichts. Und dann auf dieser Reise eben nach Indien, als ich an den Meteora-Klöstern, als wir dort waren, da ist es mir dann irgendwie tatsächlich, ich sehe es noch richtig vor mir, also auch eben auf einem von diesen Bergen, sind also mehrere so Felsen, die da hochgehen. Und auf einem von denen da oben, ich hatte die ganze Zeit auch so eine Cap auf, nicht so eine Basecap, aber so ein bisschen schönere, so aus Stoff, Schirmmütze, die habe ich die ganze Zeit aufgehabt. Und da an den Meteora-Klöstern, ich genieße so den Ausblick auf das alte griechische Land. Ja. Und dann fummel ich halt irgendwie so mal so rum und dann stelle ich fest, so, hey, was ist denn jetzt los? Und dann hatte ich dann drei richtig dicke Dreads. So richtig dicke. Und zwar genau zentral am Hinterkopf. Das ist dort, wo wahrscheinlich am dichtesten der Haarwuchs ist. Und genau dort. Und drei perfekte Dreads. Die waren schon perfekt. Also wirklich wie fest, abgerundet, alles. Ich denke mir, das ist ja komisch. Ja. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt. So. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das da ist. Und naja, dann ging die Reise weiter, halt dann ein wenig beschleunigt, von Athen aus nach Indien geflogen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das immer mehr ist, also dass da echt an meinem Kopf die Haare so filzen. Im Laufe der ersten Wochen und Monate in Indien. Und dann irgendwo, da war ich vielleicht dann 2, 3 Monate schon in Indien, dann habe ich echt, das ist halt immer mehr geworden. Und dann hat tatsächlich meine Gefährtin, Shanti, hat dann da so ein bisschen Chaos in die Ordnung ins Chaos gebracht. Also so, damit das halt, weil wenn du es einfach dann gar nichts machst, dann hättest du vielleicht dazu geneigt, dass es dann ein großer Filzbatzen wird. Das ist auch nicht so schön. Also einmal die Dinge so in Strähnen gepackt. Ja, und seitdem läuft es. Und da muss man nichts mehr machen. Also ich bin wirklich in der Sicht ein wenig eitler Mensch. Ich hänge da nicht die ganze Zeit vorm Spiegel und mache meine Haare zurecht. Ich lasse sie einfach wachsen so. Und das ist, wie meine Haare natürlich wachsen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben haben meine Haare von selbst angefangen zu filzen. Ich habe nie irgendwas gemacht. Da gibt es alle möglichen. Weil es fragen auch immer wieder Leute, das ist echt banal, weil es fragen mich immer Leute, hey, wie machst denn du das? Und dann gibt es da irgendwelche komischen Geschichten mit Eigelb und Kram. Habe ich nie gemacht. Ich schaue halt einfach aus, wie ich bin. Und wenn ich jetzt meine Haare abschneide und sie wieder wachsen lasse, dann filzen sie wieder. Tatsächlich weiß ich das, weil ich habe, nachdem ich von der ersten großen Indienreise zurückgekommen bin, habe ich mir die Haare abgeschnitten. Und dann wachsen die von alleine wieder so und filzen wieder. Das ist also letzten Endes, so schaue ich halt aus. Jeder Mensch schaut halt irgendwie aus und ich schaue halt so aus. Das ist sozusagen, lange Haare ist halt mein Ding und wenn ich die jetzt wachsen lasse, dann neigen sie dazu zu filzen. Das ist natürlich schon interessant, auch diese Tendenz, dass Haare filzen. Das ist mir dann auch irgendwann erst so nach einem halben Jahr in Indien aufgefallen, dass das vielleicht zu tun hat mit dieser Shiva-Energie. Denn wie gesagt, meine Haare haben nichts zu tun mit Jamaika, aber es gibt tatsächlich in Indien eben auch diese Art von Haaren, diese verfilzten Haare. In Indien nennt man das Jatta, diese Frisur, Jatta. Und eine Jatta tragen in Indien die Sadhus. Und Sadhus, das sind wandernde Mönche, letztens Leute, die halt einfach dem weltlichen Leben abgeschrieben haben und die sich nur noch widmen der Suche nach der Wahrheit, nach dem Göttlichen, was auch immer. Ja. Und da gibt es natürlich in Indien hey, boah, mega viel verschiedene Wege, die du gehen kannst, also so spirituelle Traditionen, Schulen, Denkrichtungen. Und die Sadhus, die auf diese Jatha kommen, das sind fast alles Shiva-Sadhus, wo es um diesen Shiva-Weg geht. Und Shiva, auch da, das muss man, da könnte ich so viel dazu erzählen, weil viele Leute hören Shiva, oh, ist das nicht hier der Totengott oder sowas? Nein, das ist nicht. Also es ist nichts Schlimmes, sondern das ist, so wie ich Shiva verstehe, es ist die Seele des Universums. Es ist halt dieses Einssein. Und ich bin auch jetzt kein Shiva-Jünger in dem Sinne. Ich bin auch kein Hindu. Du kannst auch gar kein Hindu werden. Das ist by the way. Ja. Du kannst kein Hindu werden. Hindu kannst du nur geboren werden. Die Hindus sind die einzige große Religion, die auch nicht missionieren. Du kannst nicht Hindu werden. Du kannst doch dein Leben lang sein und du bist immer noch ein Outcast. Du bist nicht in eine Kaste geboren. Du bist kein Inder. Du bist kein Hindu. Du kannst natürlich respektvoll mit der Hindu-Kultur umgehen und kannst dort lernen und alles, aber du kannst nie ein Hindu werden. Es gibt bestimmte Bereiche, wo du auch nie hinkommst als Nicht-Hindu. Manche Tempel sind absolut tabu für dich und dann kommst du da nicht hin. Egal, wie lange du dort lebst. Da. Aber ja, das ist mir irgendwann aufgefallen, dass in Indien, ich war die meiste Zeit zwar in Südindien, dem einen Ort, wo ich euch schon oft erzählt habe, aber wir haben auch Reisen gemacht. Und irgendwie ist mir aufgefallen, dass überall dort, wo ich länger war, ist es eigentlich so ein Shiva-Ort. Und das war nicht so ein Plan vom Kopf her, ah, jetzt fahre ich dahin und dann fahre ich dahin, sondern hey, freier Flow. Also lässt sich einfach fließen. So. Lässt sich aus dem Leben selbst irgendwo das steuern. Und das ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass ich eigentlich ständig an solchen bedeutenden Shiva-Orten war. Und das war halt irgendwie alles dann in einer Art Synchronizität. Und genau in der Zeit haben eben meine Haare dann so gefilzt und auch nicht mehr aufgehört. Vielleicht eins noch zum Filz, weil auch das wird gefragt, fragen mich immer wieder Leute, ist das nicht unhygienisch und so? Weiß nicht, bei mir nicht. Also ich hab auch schon von Leuten so Horrorgeschichten gehört, dass die da irgendwie, dass sich dann ihren Haaren da Ungeziefer einnistet. Das ist bei mir nicht. Ich habe das jetzt seit 20 Jahren laufe ich so rum und ich habe da keine Probleme dieser Art. Ja. Aber interessant ist das eine noch zu diesem Filz. Ihr kennt doch Joseph Beuys, den großen Künstler. Und der hat auch so einen Filzfetisch schon gehabt. Das ist mit Filzhut rumgerannt. Und was der halt gemeint hat, der Filz ist halt das Material. Das ist halt, wo sich alles so chaotisch irgendwie zusammenfügt. Es ist etwas Chaotisches. Und vielleicht ist das noch eine Symbolik, die sozusagen, und da gewinnen dann eben Haare schon eine Bedeutung, weil alles ist irgendwo ein Ausdruck für eine innere Entwicklung. Ja. Das ist bei allen Menschen übrigens so. Deswegen kann man durchaus auch, muss immer vorsichtig sein, von Äußerlichkeiten dann da Schlüsse zu ziehen. Aber trotzdem, du kannst, wenn du einen Menschen ganzheitlich wahrnimmst, dann zählt natürlich auch das Äußere dazu. Es ist Teil von seinem Wesen, von seiner Persona. Und du kannst da schon Dinge auch ablesen, vielleicht das eine oder andere. Und ja, dieses mit dem Filzen, das ist doch interessant. Ich hatte immer lange, glatte Haare. Das ist wie eine lineare Struktur. Also alles ist lang, glatt. Ja? Und während das Filzen ist ja komplett das Gegenteil. Und das drückt, glaube ich, schon ein bisschen was aus. Was auch in meinem Inneren passiert ist in dieser Lebensphase, damals war ich so knapp 30, 29 war ich da, dass dort ich sozusagen aus diesen linearen Strukturen in mir drin auch, was Denken angeht, wirklich, dass das rausgewachsen ist. Und hin viel mehr zu so einem chaotischen Denken. Und das ist natürlich für manche Leute, die in linearen Strukturen hängen, oh, voll der Albtraum, das ist ja voll der Chaot. Aber es hat auf einer anderen Art, gibt es natürlich eine Qualität. Das ist um die Ecke denken, das ist Dinge verknüpfen. Wenn alles nur linear in Ordnung ist, ja, schön auf den ersten Blick, aber du kannst halt tiefere Zusammenhänge in diesem Leben vielleicht nicht erkennen. Weil tatsächlich irgendwo doch das ganze Leben Filz ist. Also alles ist irgendwo verbunden miteinander auf erstaunliche Art und Weise. Also, jetzt habe ich schon so viel gesagt. Aber es ist wirklich eine der erstaunlicherweise der Fragen, die am meisten gestellt werden. Also okay, ich meine, weißt du, mich nervt es auch nicht, weil ey, Nachfragen finde ich okay. Das ist wie in kindlicher Unschuld. So, hey, was ist denn da so? Und deswegen habe ich dem jetzt auch ein bisschen Raum hier gegeben. So, das war das zu den Haaren. Was haben wir denn noch? Ja, hier, das ist jetzt ein Kommentar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, zu welcher Sendung das geschrieben wurde. Es spielt auch keine Rolle. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr alt, dieser Kommentar. Aber ich habe mir den damals schon rausgeschrieben, weil zu dem Kommentar kann man so viel sagen. Und der ist so intelligent auch. Und der führt uns wirklich zu einem interessanten Thema. Den hat geschrieben der YouTube-User Back to the Roots 2012. Und ich lese den einfach mal vor. Wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Sendung es war. Aber wir erzählen, das spielt im Grunde genommen auch keine Rolle. So. Also Back to Roots 2012 schreibt. Lieber Frank, früher konnte ich es ebenfalls nicht verstehen, wie und warum die Masse ausgenutzt, indoktriniert und wie eine Herde gehalten wird. Ich war und bin für die Freiheit und Individualität eines jeden Menschen. Seit einiger Zeit bin ich jedoch komplett desillusioniert und weiß, dass die Masse niemals aufwachen wird. Die Masse ist wie eine Schwarmintelligenz. Nur wirklich wenige, wie du, ich zum Beispiel, sind darunter, welche ihr eigenes Ich kennen und verkörpern. Ich schätze deine Arbeit, aber du kämpfst gegen Windmühlen, da die Masse pennt, sich nicht helfen lassen will und ganz zu schweigen, von sich selber zu helfen. Wenn du versuchst, der Masse die Augen zu öffnen, wird das einzig deine Energie abziehen. Die Masse versteht es einfach nicht. In alten Schriften war schon die Rede von zwei Menschheiten. Die einen besitzen einen eigenen Willen, den anderen fehlt dieser komplett und sie funktionieren wie ein Bioroboter. Wenn du dich mit dieser Materie beschäftigst, wirst du dir unweigerlich eingestehen müssen, dass so wie es ist, der einzige Weg ist. Die Masse will geführt werden. Das ist in denen ihren Programm. Das hat die herrschende Kaste seit langer Zeit erkannt und nutzt dies für sich. Jedoch ist das nicht unser Problem. Jeder, der aufwacht und seinen eigenen Spirit erkennt, soll sich alleine um sein Leben und Prinzipien kümmern. Das ist das Lebensziel. Jeder ist für sich alleine verantwortlich, gerade durch den eigenen Willen. Wenn die Masse pennt, kann man Anreize, Denkanstöße anbringen, jedoch den eigenen Willen eines jeden Individuen nicht mit Gewalt brechen. Das ist ein göttliches Gesetz und deswegen wird die Masse stetig und überall bearbeitet und auf Kurs gebracht, sodass die Masse denkt, es wäre ihre Entscheidung. Lass die Masse. Alles, was zählt, ist deine Person, dein Leben, deine Prinzipien. Beste Grüße, Back to the Roots 2012. Wow. Also, da gibt's, da könnte ich so viel zu sagen, weil das hat mich echt, das berührt mich immer im Inneren. Es ist ein sehr, sehr intelligenter Kommentar. Ich bin mir sicher, der den geschrieben hat, das kannst du aus den Worten rauslesen, hat selbst eine Menge Lebenserfahrung Und in so vielen Dingen vom Kopf her kann ich nur sagen, ja, stimmt, hast du recht. Aber eben vom Kopf her. Ja. Vom Kopf her ist es so, dass man wirklich meint, hey, was ist mit den Leuten, weißt du? Die Masse scheint dumm zu sein. Die Masse scheint auch nicht empfänglich zu sein. Die Masse scheint auch nicht bereit zu sein, die Verantwortung für ihr Leben zu nehmen. Dinge zu verändern, die einem nicht taugen, weißt du, wenn einem das nicht passt, Dinge neu starten. Das scheint alles nicht zu passieren. Und deswegen schreibt er hier, macht es doch gar nicht keinen Sinn, irgendwie sich mit der Masse zu beschäftigen, versuchen, irgendjemanden aufzuwecken und irgendjemandem was zu geben, weil es ist letztens doch die eigene Verantwortung. Und das ist ein ganz, ganz tiefes Thema, was der oder die Back to the Roots hier anspricht. Denn ich sag mal so, das ist, wenn du an den Punkt kommst, wo du dich selbst erkennst, und es ist ein dynamischer Prozess, also aus meiner Sicht, es gibt nichts, wo du sagst, ah, jetzt bin ich erleuchtet oder sowas, sondern es ist für mich Erleuchtung, es ist ein Lifestyle, das ist eine permanente Weiterentwicklung. Also für mich hört das nie auf so. Aber es gibt natürlich schon so einschneidende Erlebnisse, wo sich dein Lifestyle verändert, wie ich erzählt habe, wo ich dann nach Indien komme. Natürlich hat das mein Leben verändert und ich war danach auch viel mehr bei mir selbst und hatte viel mehr Selbstbewusstsein und habe nicht mehr so weitergelebt wie vorher, ist mal völlig klar. Ja? Und tatsächlich habe ich mir das damals auch schon, als ich in Indien war, genau über diese Fragen auch Gedanken gemacht. So, okay, was machst du jetzt eigentlich mit dieser Erkenntnis, mit dieser Selbsterkenntnis? Auch mit der Freiheit, die du dadurch bekommst. So, was machst du damit? Ja? Und im Grunde genommen gibt es da drei Möglichkeiten. Die eine ist, man wird zum Raubtier, man wird zum bösen Hirten. Man nutzt einfach diese Fähigkeiten, dieses Wissen aus, um dadurch andere sich gefügig zu machen. Tatsächlich passiert das ganz oft. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, das Problem bei all dem, was wir zum Beispiel Illuminaten nennen. Ja, jetzt nur, ich nehme die als Beispiel, weil es da so gut passt, weil das Wort Illuminaten heißt ja auch schon die Erleuchteten. Das heißt, es sind auch Leute, die auf ihre Art irgendwie auch vielleicht an einen ähnlichen Punkt gekommen sind, wo sie in sich drin irgendwas entdecken, Freiheit, eine Kraft, irgendwas Größeres als jetzt nur die körperliche Dimension. Okay, das haben die bei sich entdeckt. Aber was machst du dann? Die schließen dann daraus, ja, zwei Menschheiten. Und dann erhöhen sich die einen über die anderen und werden zur Elite, benutzen die Menschen, verlieren dann auch komplett die Empathie und die Zuneigung zum einfachen Volk und kommen dann eben auf so einen Herrschertrip. Das ist ganz, ganz oft zu sehen. Das Illuminaten ist ein super Beispiel, aber du kannst es auch erkennen in ganz vielen, also aktuell auch in religiösen Gruppen, in Sekten, das ist auch komische Versprecher. Kannst du dieses Phänomen erkennen, dass manchmal so Leute dann völlig abheben, sich überheben, elitär werden, dass dann das nicht mehr auf Augenhöhe ist. Aber das ist so dieser eine Weg, der möglich wäre, aber den will ich nicht gehen. Da habe ich auch das will ich nicht. Und es ist nicht jetzt aus irgendwelchen moralischen Gründen, dass ich das will, ich will ja ein guter Mensch sein. Hey, das spielt bei dieser Frage von Freiheit, spielen diese ganzen Moral, Mores, das Sitten, das ist ja menschliches Zeug, das spielt ja keine Rolle mehr. Du musst bei dir selbst schauen, so, was ist dein Kodex? Aber das ist gar nicht, was ich will. Sondern ich habe euch das auch schon oft gesagt, niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Das ist mein Ding. Ich werde nie von irgendjemand anders untertan sein. Ich werde nie irgendjemand eine menschliche Herrschaft über mir akzeptieren. Mit der Macht des Faktischen, okay, klar, wenn jemand, habe ich euch da erzählt, da meine Erlebnisse in Patagonien, klar, wenn jemand mit einer Knarre vor dir steht, dann akzeptiere ich die Macht des Faktischen gerade. Aber in mir drin werde ich es nie akzeptieren. Okay, du kannst mich mit deiner Waffe zu was zwingen, aber hey, in mir drin, weißt du, boah, da berührst du mich überhaupt nicht. Ja. Ich kann niemals untertan sein, werde es nie akzeptieren. Aber genauso wenig will ich übertan sein. Und das will ich nicht. Ich möchte keine Untertanen haben. Ich möchte auch das nicht haben, dass Leute sich einem unterwerfen oder sowas. Und glaub mir, das ist schon tatsächlich passiert in meinem Leben, dass Leute das sozusagen ihr Leben an mich herantragen und sagen, hey, nimm du es. Nee, meine ich. Das ist, ich stehe für mich selbst und ich bin niemandes Herr, niemandes Knecht. Ich bin zu meinen Mitmenschen oder will das sein eher wie ein Bruder, Alter. Wie ein Bruder. Aber nicht, ich übernehme nicht die Verantwortung für andere Leute. Und ich gebe aber auch meine Verantwortung nicht ab. So kann man es genauso sagen. Niemand ist Herr, niemand ist Knecht. So im Gleichgewicht sein. So, das, also das ist so mein Ding. Aber wir waren an dem Punkt, es gibt drei Möglichkeiten. Was machst du, wenn du eben das so deine Freiheit entdeckst? Okay, entweder du nutzt deine Freiheit, du nutzt die aus, um andere Leute, ja, für dich gefügig zu machen, was auch immer deine Interessen sind. Das ist übrigens auch ein Grund, warum es bei ganz so vielen von diesen religiösen Gruppen, Sekten, dort, wo es eine besondere Macht ist, warum es da auch nicht immer, es gibt auch positive Ausnahmen, aber in so vielen Fällen, warum es da auch zu solchen Sachen kommt wie Missbrauch, sexueller Missbrauch, weil, hey, das einfach, da so ein Gefälle ist von Autorität und Untertanen, dass solche Dinge entstehen. Ne? Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Also, es gibt eben drei Möglichkeiten. Das eine ist, du nutzt es aus, um nur für deine Interessen, um dir Leute gefügig zu machen. Die andere Möglichkeit wäre, du wirst der gute Hirte, ja, sowas wie, was weiß ich, Jesus oder sowas, weißt du, so der gute Hirte, der versucht, die Menschen in die richtige Richtung zu weisen, ihnen zu zeigen, hier, da geht der Weg, da sind die grünen Auen. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir Richtung Wüste. Also so eine Art guter Hirte, jemand, der sich einbringt. Das wäre jemand, der vielleicht eine religiöse Gruppe gründet oder vielleicht sogar politische Ambitionen hat, was ich überhaupt nicht habe. Aber den Weg gehe ich auch nicht. Das ist auch nicht mein Ding. Aus demselben Grund, wie ich es jetzt gerade schon ausgeführt habe. Niemand ist Herr, niemand ist Knecht. Ja. Und die dritte Möglichkeit, die es gibt, und das ist vielleicht die, auf die hier Back to the Roots eingeht und was vielleicht Back to the Roots auch lebt. Die dritte Möglichkeit wäre, okay, ich habe für mich gecheckt, wie das hier auf der Welt läuft und jetzt fliege ich einfach, weißt du. Ich fliege, ich schaue nur auf mein eigenes Leben, schöpfe daraus all diese Energie, die in mir drin ist und mache einfach das, was mir Spaß macht, ja, was mir Freude macht und mache halt hier mein Ding so durch. Ja. Das sind im Grunde genommen diese drei Möglichkeiten. Jetzt ist es so, dass im wirklichen Leben es ja immer so ist, dass es Mischformen gibt. Du bist nicht genau das oder nur das, sondern es gibt so Mischformen. Für mich war es so, oder für mich ist es so, dass ich schon eine Verbindung habe zum Volk, zu den einfachen Menschen, dass die nie weg war. Das ist mir in Indien so ganz tief bewusst geworden, weil da habe ich auch über genau diese Fragen nachgedacht. So. Und der böse Hirte wollte ich nie werden. Aber ich habe mir schon überlegt, okay, soll mir das jetzt einfach egal sein? Soll ich jetzt einfach, ich könnte jetzt wirklich, ich habe so viel Energie gerade in Indien, das ist so viel möglich. Ich kann im Grunde machen, was ich will. Ich könnte jetzt die nächsten 10 Jahre weiter auf dieser Welt mich bewegen, so als der Cosmic Gypsy und so, also in alle Länder und Abenteuer, was mir halt taugt. Aber ich habe euch das auch schon mal erzählt. In mir ist dann wirklich ganz tief diese Erkenntnis gereift. Jetzt hast du hier in Indien für dich was gelernt, für dich was entdeckt. Aber jetzt geh mal wieder zurück, wo du herkommst. Zum einen selbst, um wieder weiter zu lernen, weil was ist denn wirklich? Ja? Was ist, also wenn du es dann in Deutschland leben kannst, das, was dann noch ist, das ist echt. Und was ist vielleicht doch nur so halt vorübergehend, so ein Hoch, was man gerade hat. Also es ist sowohl für mich als auch dann dieser innere Impuls. Und das habe ich schon immer so gefühlt und wahrgenommen auch. Hey, das war aber eine besondere Ehre oder eine besondere, etwas Besonderes, dass ich auf diese Mission überhaupt gehen konnte. Also dass ich das machen konnte, dieses wirklich komplett aussteigen, nach Indien gehen. Aber es war für mich auch irgendwie so ein bisschen so, weil ich immer diese Verbindung auch habe zum, wo ich herkomme, zum Land und zu den Menschen, so dieses Gefühl, also eine Verantwortung, ich bringe das auch wieder zurück. Also ich bringe wieder was. Ich durfte sozusagen, hey, dieses besondere Leben führen, wow, cool, bin ich dankbar, aber dafür bringe ich es jetzt auch zurück. Und das ist, was ich mache. Und das ist, was ich jetzt hier mache. Ich bringe das einfach nur zurück. Und so ähnlich wie jetzt hier Back to the Roots mir sagt, spreche mich auch immer wieder Leute an. Und viele Leute glauben, ich wäre ein Idealist. Ich würde das machen für irgendein höheres Ideal oder sowas. Ja. Weil ich an das Gute glaube und deswegen hier gut leben will oder sowas. Damit ich dann vielleicht danach, ja warum eigentlich? Damit man, wenn man dann stirbt, damit man dann einen Zucker bekommt und ja, hast du gut gemacht, kommst du in den Himmel oder so. Also irgendein Ideal, dem ich da folgt. Aber das ist gar nicht so. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ein tiefes Missverständnis. Ich folge keinem Ideal. Ich bin kein Idealist. Ich bin auch kein Ideologe. Beides hängt durchaus eng miteinander zusammen, weil beides, das kommt aus dem Kopf. Aber das, was ich euch immer sage und was für mich wirklich zentral steht, ist, sei, wer du bist. Erkenn dich selbst und sei, wer du bist. Das ist wirklich für mich die einzige echte goldene Regel, die es gibt. Erkenn dich selbst und das, was du erkennst, was deine Natur ist, das, was du einfach bist, das sei in dieser Welt. Bring das ein, leb das. So gut es halt geht. Weißt du, mit Respekt vor den anderen, man muss nicht über die anderen drüber drücken, aber halt muss dich auch nicht einordnen die ganze Zeit, sondern sei das, was du bist. Und dafür brauchst du auch noch nicht mal irgendeine Verantwortung übernehmen, denn so wie du bist, mei, hat dich Gott geschaffen oder die Natur oder wie auch immer, wenn du da überhaupt so ein Glaubensmuster brauchst, aber sei einfach das, was du bist. Ja, das ist das Entscheidende. Und ich folge also nicht irgendeiner Ideologie oder einem Ideal, weil damit erreicht man noch nichts. Weil, ich meine, wenn du so einem Ideal folgst, dann hätte hier Back to the Roots völlig recht. Hey, das ist was ganz anderes. Ja, folg keinem Ideal, sondern kümmere dich um dein Leben. So. Weißt du, wie hat das hier geschrieben? So, jeder, der aufwacht und seinen eigenen Spirit erkennt, soll sich alleine um sein Leben und Prinzipien kümmern. Das ist das Lebensziel. Das haben wir hier hervorgehoben. Ja, da ist schon was dran. Aber das ist genau das. Was ist mein Spirit? Ich mache genau das, was ich bin. Versteht ihr? Das, was ich hier mache, das ist, was ich bin. Ich mache das nicht, weil ich jetzt irgendwie großartig Hoffnung habe, hey, boah, dass ich die Welt irgendwie lehren könnte, wie es leichter geht oder sowas. Überhaupt nicht. Ich sage auch nicht, dass es nicht kommt. Ich bin auch kein Pessimist. Aber das ist überhaupt nicht in meinem Fokus. Sondern ich mache das, was meiner Natur obliegt. Und meine Natur ist eben auch dieses, ja, klingt jetzt vielleicht komisch, aber dieses Lehrersein, dieses Weitergeben von Informationen. Ich meine, das ist einfach das, was ich mache. Das ist, was mir leicht fällt. Das ist einfach meine Natur. Das ist, was ich bin. Hey, ich erzähle diese Geschichten. Hey, ich mache auch Musik und ich singe das Lied von Freiheit. Das ist einfach, was ich bin. Das ist nicht, weil ich glaube, ich mache das für irgendeinen höheren Zweck. Ich mache das für irgendeine Gottheit, damit ich danach meinen Zuckerl bekomme. Ich mache das nicht für irgendeine Ideologie. Ich mache es noch nicht mal mit dem Anspruch, die Welt zu verbessern, obwohl ich euch auch sage, hey, diese Welt, und das ist, warum es die beste aller Welten ist, wie es Leibniz schon gesagt hat, das ist, weil diese Welt wandelt sich die ganze Zeit. Und natürlich, hey, wir nehmen Einfluss auf diese Welt. Wir können die Dinge so verändern, dass es uns besser geht. Und zwar mit uns meine ich uns allen, also alle Menschen, alle Tiere, alle Pflanzen, hey, wir können ja super leben. So. Natürlich ist das so eine Richtung, in die ich gehe, aber es liegt nicht in meiner Hand. Versteht ihr? Ich setze mir diese Verantwortung auch gar nicht auf. Sondern, ich folge einfach meiner Natur. Meine Natur ist halt das, was ich mache. Das ist, ich bin ein geistiger Mensch, ich bin auch ein kreativer Mensch, ich habe auch einen Anteil Künstlerisches in mir. Und hey, das lebe ich halt auf meine Art und Weise aus. Und jetzt lebe ich halt in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wo sehr viel Konfusion herrscht, wo ganz viele Menschen irgendwie den Draht zu sich selbst, überhaupt zu dem, was man Spirit nennt, verloren haben, ja. Und deswegen sind halt diese Themen, die ich euch bringe, erscheinen mir halt irgendwie angemessen. Das kommt auch auf natürliche Art und Weise. Ich denke mir diese Themen nicht aus, sondern das ist halt, was einfach ansteht, aus meiner Sicht. Und auch bei dem Dark Stuff, auch das, besser, vieles, was ich euch jetzt erzähle, beantwortet auch andere Fragen, die an mich herangetragen werden. Zum Beispiel, warum redest du so oft über so Dark Stuff? Ist das nicht eher schädlich oder sowas? Sollten wir nicht eher nur das Positive betonen? Aber das sehe ich nicht so, sondern das ist jetzt, weißt du, wenn ich über dunkle Themen rede, die für viele Leute wie eine Desillusion sind, dann dient das auch der Heilung. Dann ist es auch im Sinne von Selbsterkenntnis. Hey, guck mal, in welcher Illusion du lebst, in welcher Illusion wir leben, was wir da aufgebaut haben. Wir könnten es auch ganz anders machen. Also einfach dieses Aufzeigen, dass es eben Alternativen gibt, dass es wir sind, diese Welt. Also gerade was so die Menschen, das menschliche Zusammenleben angeht, ständig auch neu kreieren und so weiter. Wir haben dort eine Souveränität. Das ist, warum ich diese Themen anbringe. Auch ein bisschen zu manchmal muss man jemanden, was heißt muss natürlich überhaupt nichts, aber manchmal ist es auch mal sinnvoll, jemanden mal das kalte Wasser hinzuschütten. Hey, wach mal auf hier, check mal, hast du es gesehen hier? Guck mal, das sind die Strukturen, die da um dich rum sind. Meinetwegen, wenn wir letztens über City of London oder sowas reden, guck mal, wir könnten es auch anders haben. Aber es ist nicht, dass ich da irgendeinem Ideal folge, sondern ich folge tatsächlich einfach nur meiner Natur. Und ich habe auch keine Angst, eben düstere Themen anzusprechen, weil ich glaube, es ist im Sinne der Heilung. Hey, als Heiler kannst du auch nicht nur die Schönheit des menschlichen Körpers anschauen und boah, wie ein Künstler das Schöne hervorheben, sondern als Heiler musst du auch das nicht so Schöne anschauen. Ja, eine Wunde, die riecht, diese Dinge musst du auch angucken. Ja, dann mache ich halt. Aber das Entscheidende ist wirklich, ich folge meiner Natur. Ich folge nicht irgendeinem Ideal. Und das würde ich, back to the roots, hey, falls du das hörst, ist ein super Kommentar. Und wahrscheinlich ganz viele Leute würden da sagen, ja, genau so ist es, genau so ist es. Aber, und ich weiß, dass du das auch ertragen kannst, wenn ich das jetzt ein bisschen auseinanderfrickel, weil, hey, da steckt so viel Erfahrung auch drin, dass ich das weiß. Aber im Grunde, das, was du mir sagst, was du mir schreibst, das klingt fast so ein bisschen wie der Großinquisitor. Erinnert euch an die Dostojewski-Folge? Vielleicht hat es sogar dort geschrieben, das weiß ich gar nicht mehr. Aber diese Dostojewski-Geschichte vom Großinquisitor, wo der Großinquisitor und Jesus aufeinandertreffen, das ist eine fiktive Geschichte natürlich, wo die aufeinandertreffen. Und der Großinquisitor sagt dem Jesus genau das. Das ist eine Art von Weltbild. Der sagt auch, hey, die Menschen sind Herde. Und es ist unsere Aufgabe als Inquisitor, als Kardinal, die Herde zusammenzuhalten. Und das müssen wir auch mit der Knute machen, mit Zuckerbrot und Peitsche, so diese ganzen alten Konzepte. So. Das, was der Großinquisitor sagt. Der sagt, ey, hör auf, hier Unruhe reinzubringen in die Herde. Ja? Aber ja, das ist vom Kopf her kann ich das verstehen, aber mein Herz sagt mir was ganz anderes. Und das ist das Entscheidende. Ich habe auf den Kommentar nicht geantwortet. Das ist ein Thema, ich komme da auch noch dazu, warum ich so wenig antworte. Ne? Aber da habe ich mir gedacht, wenn ich dem antworten würde, es wären so viele Dinge, die ich dazu sagen habe, und ich bin kein großer Schreiber bislang, als Antwort hätte ich dem vielleicht einfach nur einen Song gegeben. Und den Song möchte ich euch auch noch hier jetzt kurz vorstellen. Leider ist es so, ihr wisst, wie das ist mit Copyright in dieser Welt. Wir können den Song jetzt nicht einfach einspielen, was natürlich viel sinnvoller wäre, ja, dass wir das Lied auch hören. Aber können wir nicht machen. Aber trotzdem, das kam mir sofort in den Kopf, eigentlich als Antwort direkt den Text hier. So, das ist dichterisch ausgedrückt. Und der Song heißt How to Beat the Devil, wie man den Teufel schlägt. Und der Song ist von Kris Kristofferson, amerikanischer Songwriter, 60er, Anfang 70er Jahre war das. Und der hat diesen Song geschrieben, und das erzählt er so am Anfang, ja. Den hat er geschrieben, der wurde inspiriert zu diesem Song durch Johnny Cash, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Johnny Cash, der damals auch so mit einem Bein im Grab war. Und der Kris Kristofferson hat den Johnny Cash halt getroffen und hat es gesehen, boah, in welchem schlechten Zustand der ist und so. Und das hat ihn dann irgendwie auch inspiriert eben zu diesem Song. Ja. Und der Song ist wie eine Geschichte. Am Anfang wirklich auch wortwörtlich. Da singt er nicht, sondern erzählt er halt einfach so. Und die Szenerie ist, er, der Sänger, ist pleite, mal wieder, kein Geld, nichts. Du hast das Gefühl, du bist steckst fest, nichts funktioniert. Ja, und er ist in Nashville und läuft über die Music City Road, so die Hauptstraße dort. Aber es ist Winter, ihm ist kalt, er hat keine Kohle. Und es nagen halt die Selbstzweifel so. Weißt du, oh Mann, weißt du, ich bin schwach, ich bin klein. Ne? Und trotzdem ist es aber ein stolzer Mensch auch, aber irgendwann geht er über seinen Stolz hinweg und betritt wenigstens mal so eine Bar oder sowas, einfach mal um sich und vor allem um seine Gitarre mal ein bisschen aus der Kälte rauszukriegen. Und dann geht er eben rein in so eine Bar und setzt sich da so hin, hat aber kein Geld, kann auch nichts bestellen, möchte einfach nur bescheiden da sitzen, ein bisschen aufwärmen, dann wieder gehen. Und er beschreibt so, die Kneipe ist leer, ist keiner dort, außer einem alten Mann. Ein alter Mann sitzt da. Und der mustert ihn so, schaut ihn sich an so. Und er beschreibt auch so, dieser alte Mann ist ein bisschen komisch so. Ja. Und der alte Mann kommt auf ihn zu und sagt so, hey, ich hast gerade schwere Zeiten, oder? Ja, bist Musiker und ich sehe doch, hey, du bist gerade auf keinem grünen Pfad und schaut nicht gut aus für dich. Ja. Und da wundert er sich schon so, dass der Alte, dass der das alles checkt. So, der kann der meinen Kopf lesen, in meinen Gedanken oder so. Und dann sagt der Alte, komm, lass uns was trinken. Und er sagt, nein, ich habe aber kein Geld. Und der Alte spendiert ihm ein Bier. Und dann nimmt der Alte die Gitarre von dem Sänger und spielt ihm ein Lied vor. Und ich singe es euch jetzt nicht vor, wo ich es auch könnte, sondern ich lese euch mal den Text vor, was der Alte dem Kris vorsingt. Ja. If you waste your time in talking to the people who don't listen, to the things that you are saying, who do you think's gonna hear? And if you should die explaining how the things that they complain about are things they could be changing, who do you think's gonna care? There were other lonely singers in a world turned deaf and blind, who were crucified for what they tried to show. And their voices have been scattered by the swirling winds of time, because the truth remains that no one wants to know. Wow, starker Song. Chris denkt sich so, well, the old man was a stranger. Ja, der alte Mann war komisch. Aber den Song, den habe ich schon mal gehört. Den Song habe ich dann gehört in diesen Momenten, wo es mir richtig dreckig ging. Wo ich das Gefühl hatte, ich bin völlig isoliert. Ich bin ein Stranger in a strange land. Ich bin allein auf dieser Welt. Nichts klappt, keiner versteht mich. Ich habe keine Soulmates, ich habe keine Kohle. Ich kriege immer nur irgendwie einen Tritt in den Arsch. Wenn du halt ganz unten bist. Und im freien Leben ist es so. Ey, du kommst bestimmt auch mal ganz unten. Ich war auch ganz unten. Ja? Schon durchaus mehrmals in meinem Leben, wo dann genau diese Situationen sind, wo einfach nichts mehr hast. Und dann nagen die Selbstzweifel an einem. Dann, weißt du, dann richtest du die Schwerter auf dich selbst. So, oh, es läuft nur schief. Haben mich die Götter verlassen? Muss ich was anders machen? Muss ich was besser machen? Bla, 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 bla. All diese Dinge. Kennt ihr alle? Ihr kennt es. Und das ist der Moment, so wie es auch Chris Christopher sagt, das ist der Moment, wo der Teufel ins Leben kommt, wo er dich verführen kann, wenn du diese Schwäche hast. The devil haunts a hungry man, singt er hier. Der Teufel jagt einen hungrigen Menschen. Und dann, wenn du in diesem dort bist, also weit weg von dir selbst, voller Selbstzweifel und so, dann kommst du auf diesen Song. Dann ist das deine Poetry. Und ich kann es nochmal übersetzen, weil es ist wirklich so zentral. Ich übersetze ein bisschen frei, aber es kann auch nicht jeder so gut Englisch und auch Amerikanisch. Der Song vom Teufel, der Text vom Teufel ist sozusagen, hey, wenn du deine Zeit verschwendest, den Leuten zu sprechen, die gar nicht zuhören, die dir nicht zuhören. Das, was du sagst, interessiert die gar nicht, verstehen die gar nicht. Was glaubst du, wird aus dir werden? Und wenn du, was bringt es dir, wenn du das dein Leben lang machst, versuchst zu erklären, wie die Dinge, über die sich die Menschen beschweren, die Dinge, die ihr Leben scheinbar schwer machen, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Dinge zu verändern. Ja, wir könnten die Dinge anders machen. Das, was ich permanent sage, ist, aber der Teufel sagt, hey, die Leute, du singst es den Leuten, aber die Leute kümmert das nicht. Die ändern das nicht. Ja? Und das kannst du bis an dein Lebensende machen. Dann kannst du, bis zum Tod kannst du das erklären, ohne dass du irgendwas erreichst auf dieser Welt. Ja? Und dann singt der Teufel so, es gab schon vor dir, gab schon einsame Sänger, die in einer blinden und dummen Welt irgendwie zum Verstummen gebracht wurden, die gekreuzigt wurden, für das, was sie zeigen wollten. Das finde ich auch krass, so diese, weißt du, diese Connection auch zu Jesus. So. Also solche Leute werden gekreuzigt in dieser Welt. Wenn du da die Herde in irgendwelche grünen Wiesen führen willst, lass es doch. Die Welt dankt dir das nicht. Das, was der Teufel sagt, die dankt dir das nicht. Im Gegenteil, da gab es schon welche vor dir, die wurden sogar gekreuzigt. Und von ihren Stimmen haben wir nie mehr was gehört. Weißt du, die sind in den Strudeln der Zeit einfach verschwunden und untergegangen. Da bleibt nichts übrig, so. Denn die Wahrheit ist, keiner möchte das hören. Keinen interessiert, was du sagst. Wow. Und das hört er, Chris. Und dann denkt er sich eben, hey, den Song kenne ich. Ich kenne ihn eben in meinem Leben, wenn ich immer ganz unten war. Aber genau jetzt, wo diese Konfrontation da ist mit dem Teufel und wo der mir das so vorhält. Und hier ist es der Teufel, bei Dostojewski ist der Großinquisitor. Aber Leute, wir reden hier wirklich von der gleichen Energie. Deswegen ist es so eine großartige Poesie, muss ich jetzt sagen. Hey, Chris Christopherson, der Song. Vom Text her vielleicht mit einer der besten Songs, die wir überhaupt kennen. Ganz krass. Und Chris sagt halt so, ja, ich kenne das. Ich kenne dieses Gefühl. Auch diese Gefahr, dass du dann zu einem zynischen Wesen wirst und so weiter. Und so, vielleicht verbittert oder so. Weil die Welt auch manchmal bitter sein kann, undankbar. Keine Frage. Das ist ja Wirklichkeit. Wir kennen das. Ja. Aber ich kenne den Song. Und dann nimmt der Chris von dem Alten die Gitarre und dann, weil er den Song kennt, singt er den Song nochmal. Aber er singt ihn dann mit leichten Veränderungen im Text. Selbe Melodie, aber jetzt singt es der Chris. Und er singt dann, hier geht's los. And you still can hear me singing to the people who don't listen to the things that I'm saying, praying someone's gonna hear. And I guess I'll die explaining how the things that they complain about are things they could be changing, hoping someone's gonna care. I was born a lonely singer, and I'm bound to die the same, but I've got to feed that hunger in my soul. And if I never have a nickel, I would never die ashamed, because I don't believe that no one wants to know. Und jetzt dreht er das komplett um. Und das ist auch so großartig, kriege ich Gänsehaut. Wenn er das so hier singt, so, ich übersetze es auch mal. du hörst mich immer noch singen. Zu den Leuten, die vielleicht gar nicht zuhören, zu den Dingen, die ich sage. Aber ich singe immer noch. Und ich bete darum oder ich würde mich auch so freuen, wenn es tatsächlich doch irgendeiner reicht, wenn ich zu den Leuten singen. Und ja, es kann sein, vielleicht werde ich dabei sterben, vielleicht werde ich auch irgendwo gekreuzigt oder sowas. Oder ich mache das bis an mein Lebensende und versuche irgendwie den Leuten zu erklären, hey, das, über was ihr euch beschwert, könntet ihr ändern. Wir könnten dieses Leben anders führen hier. Kann sein. Aber ich hoffe immer noch, dass es irgendwelche Leute gibt, bei denen das schon ankommt. Ja? Und dann sagt er, ja, ich wurde geboren als einsamer Sänger. Und natürlich ist der Singer ist ja auch wie so eine Allegorie. Weißt du, ich bin auch ein Barde, sage ich manchmal. Und das ist nicht so, so aufgesetzt, sondern es ist so ein Archetyp, verstehst du? Und der Lonely Singer, klar, ey, wenn du in gewisse Bereiche reingehst im Leben, da wird es dann einsam. Da sind nicht mehr die Massen, da gehen nicht mehr alle mit, auch nicht deine ganzen Kumpels oder sowas. Weißt du, manchen Weg musst du halt einfach alleine gehen. Es geht ja auch um Selbstreflexion und so weiter. Und okay, dann ist halt dieser Archetyp des einsamen Sängers, des einsamen Vagabunden, der Mystical Tramp, der immer rumzieht und so. Und er sagt, es singt so, ja, okay, ich wurde als Lonely Singer geboren. Und vielleicht ist es auch mein Schicksal, dass ich genauso auch sterbe, einsam und so. Aber, und das ist mein Lieblingssatz, but I've gotta feed the hunger in my soul. Aber ich muss diesen Hunger in meiner Seele füttern. Das ist das Entscheidende, den Hunger in der Seele füttern. Da ist was drin in mir. Ich nenne es mein Herz, mein Spirit, mein Selbst. Und das hat diesen Hunger. Das möchte Leben auf eine gewisse Art ausleben, ausdrücken. Und den Hunger, den muss ich füttern. Und wenn ich das mache, dann ist es egal, selbst wenn ich als armer Mensch irgendwie sterbe und selbst wenn ich nie mehr in meinem Leben wieder auch nur einen Nickel in die Hände bekommen würde, würde ich mich nicht schämen müssen. Ja, keine Scham. Dann bin ich nicht ein Versager, so, oh Scheiße, alles, was ich mache, ist schlecht. Sondern, hey, ich fütter den Hunger in meiner Seele. Das ist, was ich folge. Und dann als Letztes sagt er so, 'cause I don't believe that no one wants to know. Und ich glaube auch einfach dir nicht, Teufel oder Großinquisitor. Ich glaube dir nicht, dass es wirklich überhaupt keinen interessiert. Und ey, das ist, ich hoffe, ich zerrät das jetzt nicht. Ja, aber was soll ich machen? Ich habe ja eine Talkrunde so. Aber die Idee war mir damals, hey, einfach mal nur den Text, das würde schon fast als Antwort reichen. Verstehst du? Ich mache diese ganzen Dinge nicht, weil ich glaube, ich könnte die Masse von irgendwas überzeugen. Ich mache es nicht, weil ich glaube, weil ich auch nur irgendwelche politischen Ambitionen hätte, in irgendeiner Art, dass ich ein Anführer werde und nichts dergleichen. Alles, was ich hier mache, ist, weil es dem Hunger meiner Seele entspricht. Weil das ist, was ich bin. Und dem folge ich einfach. Das ist, um was es geht. Da. Und das ist auch tatsächlich zentral, was ich immer wieder zu euch sage, egal in welches Thema es geht. Ey, erkenn dich selbst, sei du selbst. Und das bin ich halt. Ja, wenn du halt erkennst, okay, du bist halt ein Lonely Singer, dann sei ein Lonely Singer, dann sing das Lied der Freiheit. Selbst wenn du in einer Zeit lebst, wo die Leute dieses Lied gar nicht hören wollen oder es gar nicht verstehen wollen. Aber, und das ist auch das, niemals alle. Sondern es gibt immer welche, die es dann doch ankickt. Weil das ist auch eben Natur. Weißt du, diese Archetypen, es werden immer die Leute geboren. Es wird auch immer in jeder Generation wird es wieder Lonely Singers geben. Es wird wieder Leute geben, die dieses Feuer von Freiheit in sich drin haben. Diese Liebe zum Leben. Das wird es immer geben. In jeder Generation. Egal, was du machst. Und egal, ob sie ihre transhumanistischen Pläne umsetzen oder nicht. Das wird immer wieder kommen. Weil es ist ein Archetyp von uns Menschen. Es ist ein Archetyp von Leben. Das kannst du nicht wegdrücken. Und wenn du das bist, weil ich sage ja zu jedem, das ist die goldene Regel für jeden, hey, sei, was du bist. Und wenn du halt das in dir erkennst, wow, ich bin halt dieser Freiheitsvogel oder sowas, ja, dann sei halt der. Dann sei halt der. Und dann musst du dich nicht schämen, ob du dann Erfolg hast im Leben oder nicht. Das heißt auch nicht, dass du zwangsläufig immer nur in Armut leben musst. Keineswegs. Ja, du kannst dann auch, ey, vielleicht hast du Glück und lebst in einer Zeit, wo das voll auf Resonanz stößt und die Leute dich lieben. Und vielleicht, aber es kann genauso sein, dass obwohl du genau das Gleiche machst, dass du halt gekreuzigt wirst oder sowas. Aber das darf letzten Endes nicht entscheidend sein für dich, sondern mach halt das, was du bist. Und das ist, was ich hier versuche. Ich versuche nicht aus irgendeiner Ideologie euch von irgendwas zu überzeugen, sondern ich mache das, was ich wirklich bin. Und deswegen kann ich auch damit umgehen, mit Misserfolgen. Ja, weil wenn du natürlich die Erwartungshaltung hast, wenn du sowas wie Unseins machst, und ich weiß, ich bin nicht der Einzige, es gibt ja einen Haufen Kollegen auch, jetzt nicht nur mit Nuviso, überhaupt hier in alternativen Medien und so weiter, wenn du jetzt natürlich diese Erwartungshaltung hast, hey Mann, die Leute müssen es doch checken, ich erkläre ihnen das und dann müssen sie es checken, dann kannst du nur enttäuscht werden. Das ist vielleicht, was hier der Back to the Roots mich warnt. Hey, werd nicht enttäuscht. Aber ich werde nicht enttäuscht, weil ich mache einfach das, was ich bin, unabhängig davon. Und ich erwarte mir da nichts, dass ich da große Ergebnisse bekomme oder so. Wow. So, ich ganz viel darüber erzählt, aber es ist tatsächlich so, ey, es war der Kommentar, der mich überhaupt dazu bewogen hat, hier diese Sendung heute zu machen. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil ich das so interessant finde und auch wirklich geistreich, was der da schreibt. Ich weiß, back to the roots, I hear you. Ich weiß, wer du kennst. Und es soll auch nicht so, wenn ich jetzt so sage, boah, das ist wieder Teufel, boah, das ist böse. Nein, es ist ein inneres Ringen, was jeder Mensch hat. Ja, und deswegen erzähle ich euch auch diese Dinge, weil ich auch glaube, dass es ein paar da draußen gibt, bei denen das eben schon hilft. Ja, die Masse der Leute, für die können damit nichts anfangen. Aber wir sind ja nicht die Masse. Ja, das ist das Gute so. Ja, yeah, Mensch, was haben wir noch? Es gibt so viele Dinge, die an mich rangetragen werden. Jetzt guck ich mal, die Zeit schon vorangeschritten ist. Ja, hier auch mal ein bisschen was Kritisches. Weil es soll jetzt ja auch keine Selbstbeweihräuchung sein. Weil, hey, ich bin halt der ich bin. Und für mich selber habe ich da das auch schon klar gemacht. So. Aber auch mal was Kritisches. So. Viele Leute schreiben mir und wenig bekommen eine Antwort. Es ist so. Und ich habe da tatsächlich immer wieder, komme ich dann auch in so ein schlechtes Gefühl rein, so ab und an, so ich mir denke, oh Mann, ey, das sind hunderte von E-Mails, die ich noch nicht beantwortet habe. Und das sind ja alles gute Leute. Ich meine, ey, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen trolligen Hate-Mails. Auch sowas gibt's, aber ich sage euch ganz ehrlich, ist relativ wenig. Ja, aber das lasse ich gar nicht so an mir ran, ey. Das lasse ich gar nicht abperlen. Aber es gibt da so viele gute Leute von euch da draußen, die auf die eine oder andere Art versuchen, mit mir in Kontakt zu treten und denen das nicht gelingt. Und dann entsteht natürlich so ein Bild und manche glauben das dann vielleicht auch. Und vielleicht ist es auch so, der Stoner, der ist zu arrogant oder sowas, der beschäftigt sich nicht mit uns. Und da denke ich auch manchmal drüber nach, so, ob das so ist. Und ja, ich bin da voll dabei. Jeder, der mich anschreibt, hat eigentlich eine Antwort verdient. Ja, weil das ist eigentlich eine Frage schon von Höflichkeit und von Respekt, das sehe ich auch so. Und da ärgere ich mich auch manchmal, dass ich das nicht auf die Reihe bringe. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ist auch hier, ich folge meiner Natur. Und in meiner Natur, ich kann nicht mit so vielen Leuten in Connection sein. Das bin ich nicht. Es gibt Leute, die das können und die bewundere ich auch. Weißt du, es gibt Leute, die sind echt diese Netzwerker, diese Konnektoren, die können das. Und die können auch den ganzen Tag so machen. Hey, das ist derselbe Grund, warum ich jetzt noch nicht so richtig in der Handy-Liga angekommen bin. Nicht aus irgendeiner obskuren Technikfeindlichkeit. Ich bin Internet-Nerd. Ja. Aber man sieht es ja schon in diesem ganzen, bei den Leuten, die permanent an ihrem Smartphone hängen. Die ganze Zeit bist du am Kommunizieren mit Menschen. Und jedes Mal, das ist auch so, weißt du, wenn mir jemand was schreibt und ich antworte, dann antwortet der auch wieder. Und das wird mir einfach zu viel so. Vielleicht ist es auch banal gesagt, vielleicht könnte man auch einfach sagen, hey, du bist da zu faul dazu. Vielleicht ist es so. Aber wie gesagt, ich will mich weder selber so irgendwie überhöhen, aber genauso die Kehrseite der Medaille, und wir Menschen kennen das alle, die Kehrseite ist vom übersteigerten Ego, die Kehrseite ist sich selber niedermachen. Aber das will ich eben auch nicht. Sondern ich kann das halt einfach nicht. Meine Art von Lifestyle ist, ich lebe durchaus einen entschleunigten Lifestyle, also auch geistig. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise als die meisten von euch. Ich habe auch, deswegen kann ich auch, das ist auch etwas, was oft an mich herangetragen wird. Ich kriege so viele Themenvorschläge. Und dann sind Leute manchmal enttäuscht, warum sprichst du darüber nicht? Oder klammerst du es sogar bewusst aus? Manche Leute projizieren sogar rein, hey, du bist Gatekeeper, weil du über das Thema nicht sprichst oder sowas. Aber weißt du, es gibt so viele interessante Themen. Und viele Vorschläge, die ich bekomme, sind auch absolut interessant. Und Dinge auch, wo es sich für mich lohnen würde. Aber weißt du, ich kann so nicht arbeiten. Ich kann jetzt nicht auf Auftrag arbeiten, oder ich könnte es vielleicht, aber da würde ich nicht diese Qualität hervorbringen, die euch ja auch irgendwo gefällt, sonst würdet ihr nicht dauernd hier einschalten. So. Meine Art, an Themen ranzugehen, ist eine ganz andere. Die Themen kommen zu mir. Und es ist wirklich eine tiefe innere Auseinandersetzung mit manchen Themen. Das ist nicht nur eine Recherche. Natürlich ist viel Recherchearbeit dabei, viel Zeit, die ich da reinstecke, aber es ist auch ganz viel Themen, die in mir arbeiten, versteht ihr, die ich wirklich verdau. Manche Themen über Jahre hinweg. Es gibt Themen, an denen arbeite ich schon Jahre. Manche kommen schnell, kommen plötzlich rein und wow. Und dann kann es sein, dass ich eine Woche später schon für euch eine Sendung darüber mache. ist verschieden. Aber meine Herangehensweise ist einfach eine, die Dinge müssen reifen. Weißt du, das ist, ich kann nicht einfach so morgens wie so ins Büro gehen und jetzt fange ich an, was steht heute an, okay, das arbeite ich jetzt ab. So kann ich das nicht. So, auch da, ich folge halt diesem inneren Weg, irgendeine Synchronizität. Und tatsächlich ist es schon so, dass manche Themen an mich gekommen sind, weil sie von euch vorgeschlagen werden. Auf einmal, bang, ist irgendwas on fire in mir. Hey, wow, das ist ja krass. Aber ich kann halt auch nicht die ganze Zeit oder so viel Zeit dort investieren, eben auf Kommunikation mit anderen Menschen und mich dann auch wirklich darauf einlassen und nicht nur halt jetzt irgendwie so irgendeine Floskel antworten, sondern mich echt darauf einlassen. Das überfordert mich. Versteht ihr? Das ist einer der Gründe oder vielleicht der Hauptgrund, warum so viele gute Leute auch von euch, die mit mir in Kontakt treten wollen, dass da keine große Resonanz kommt. Es ist nicht so sehr die Arroganz, weil Leute, die mich jetzt persönlich kennen, wenn du jetzt wirklich in meinem Leben mir begegnest, one-on-one, dann freue ich mich, wenn du mich ansprichst. Das passiert auch durchaus häufig, auch das wird manchmal gefragt, so, wie ist es denn, erkennen dich schon Leute? Ja, manchmal durchaus. Manchmal, wenn ich in irgendeiner fremden Stadt bin, gerade in einer fremden Stadt, also woanders, dann kommt es immer wieder vor, dass Leute mich ansprechen, sagen, bist du nicht der Typ hier, YouTuber und so. Und auch da freue ich mich total. Also nicht so, dass ich dann mit dir zu tun habe. Deswegen, hey, wenn ihr mich irgendwo mal in der Stadt seht, irgendwo oder auf dem Land, egal wo, sprecht mich ruhig an, wenn ihr mich kennt. Und dann werdet ihr wahrscheinlich eine positive Reaktion bekommen, wenn ihr mir freundlich gegenüber gesinnt seid. Weil das freut mich auch, ja. Aber dann ist es halt im echten Leben, versteht ihr? Was wirklich halt passiert, von Augenblick zu Augenblick. Hey, hier lerne ich einen Menschen kennen und dann beschäftige mich ihn. Aber ich kann nicht die ganze Zeit, und ich glaube auch, dass es wirklich viele von uns Menschen überfordert, diese ganzen Internet-Connections, diese ganze Korrespondenz, dieses Rad, das stresst mich. Das stresst mich. Und dann ziehe ich mich da zurück. Und dann folgt es auch manchmal, und deswegen versuche ich da schon an mir zu arbeiten. Ich nehme die Kritik an, klar. Aber dann bringt es auch nichts, wenn man dann überhaupt nichts mehr macht. Ja. Sondern eben, ich gebe mir dann schon immer ab und an Mühe, schau mal wieder, lese mal durch. Und ab und an gebe ich auch Antworten und so weiter. Aber was ich aber nur sagen will, ist, weil es eben viele fragen, hey, warum erreicht man dich so schwer, wenn ihr mich anfragt, auch mit guten Sachen, ob Feedback oder auch Vorschläge und so weiter, und da kommt nichts, seid nicht enttäuscht. Es ist wirklich dann einfach eine vielleicht eine meiner Schwächen, dass da nicht gleich eine standesgemäße Antwort kommt. Aber hey, auch die Schwächen muss man auch annehmen. Man ist halt so, wie man ist. Und das ist, ich bin da nicht der große Connector. So ich lebe da tatsächlich so ein bisschen in meinem eigenen Rhythmus. Und den brauche ich auch. Und da kann ich mich nicht zu sehr in diesen moderne Welt-Speed-Rhythmus reinbegeben, weil dann verliere ich einfach zu sehr diese Verbindung auch zu den Themen. Und dann kann ich meine Art von Arbeit dann gar nicht mehr so machen. Weil bei mir ist es wirklich so, manche Themen, die beschäftigen mich dann so intensiv, das hört dann auch nicht auf. Ich habe dann auch nicht, okay, jetzt ist 5 Uhr, jetzt ist Feierabend und jetzt mache ich nichts mehr. Sondern es geht dann die ganze Zeit, es beschäftigt mich in der Nacht, ich verdaue dann Dinge. Ich mache es halt in meinem Rhythmus. Ja. Und wenn dann eben ich dann nicht so zugänglich bin für alle, dann ja, sorry dafür. Und ich weiß auch, letztens, manchmal verpasse ich dann auch gute Gelegenheiten, wo Leute wirklich mir wohlwollend gegenübertreten und den Kontakt auch nicht herstellen können. Tut's mir leid. Ey, versuch's halt nochmal oder wie auch immer, weil ich möchte euch auch da nicht entmutigen. Ich schaue mir auch die Kommentare an. Ich lese nicht alle Kommentare durch, aber ich schaue da immer wieder rein. So. Jetzt nicht nur wegen dieser Sendung, sondern guck mir das an, auch was ist eine Resonanz und kommen oft genug auch so interessante Sachen. Und genauso ist es wahrscheinlich bei dem, warum antworte ich denn nicht auf Kommentare? Weil es einfach so viele sind und so viele Sachen. Und dann, gerade wenn man gute Antworten geben muss, dann können die sich auch nicht in ein, zwei Sätzen oft schreiben lassen. Sondern deswegen, ihr kennt mich, ich rede halt dann viel. Dann brauche ich ein bisschen Zeit, brauche ich ein bisschen Raum dafür. So, ja. Aber ja, so viel dazu. Also seid mir da nicht zu böse, wenn ich da ein bisschen undiszipliniert bin. Hey, letztens bin ich einfach nur ein Chaot, okay? Kann man auch so sagen. Das Filzen, verstehst du? Kann ich nicht anders. So, ein Blick auf die Uhr sagt, hey, wir sind eigentlich schon durch. Mei, es gibt noch so viele weitere Fragen, so viel Feedback, vielleicht nur so ganz allgemein noch. Ich freue mich so sehr über dieses ganze positive Feedback, was ich von euch bekomme. Da kommen wirklich ein paar Dinge, wo ich mir denke, wow. Also gerade so, wenn ich das mal vergleiche mit dem Chris Christopherson-Song, Da habe ich ja direkt Glück in diesem Leben. Weißt du? Weil ich meine, es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die meinen Song gehört haben und bei denen der irgendwie auch im Herz was anschwingt und da echt eine Veränderung. Tatsächlich schreiben mir Leute, dass in ihrem Leben Veränderungen gekommen sind. Wow, hey, das ist natürlich großartig so. Was auch gerne gefragt wird, das vielleicht noch. Vielleicht noch, das ist noch das letzte Ding, ja. Was wir heute machen. Weil, hey, auch da, wenn euch das gefällt, dann schreibt mir das. Dann können wir sowas öfter machen. Es gibt wirklich so viele interessante Fragen. Und tatsächlich macht mir das auch Spaß, weil durch eure Fragen werden auch mal Themen aufgemacht, die ich sonst vielleicht irgendwie gar nicht hier reinbringen könnte. Aber eins noch, was auch eine kluge Frage ist, die mir von klugen Menschen gestellt wird, von feinfühligen Menschen gestellt wird. Wie ist es eigentlich, wenn man sich dort so exponiert? Und es gibt feinfühlige Menschen, die spüren schon, wenn die mit mehreren Leuten zusammen sind, in einer Gruppe von Leuten oder gar in einer Masse von Leuten, spüren die schon so sehr die Schwingung von den anderen Leuten, dass es ihnen dann total schwerfällt, so ihren eigenen Flow zu halten. Und da gibt es eben Leute, oft sehr feinfühlige Leute, die dann eben solche Massenveranstaltungen so weiter meiden. Und fragen mich, hey, wie machst du das? Vor allem gerade, wenn du dann jetzt noch über so heiße Themen auch sprichst. Ich meine, wenn wir jetzt nur über Fußball reden würden, wäre das vielleicht nicht so tragisch. Aber wenn du natürlich über heiße Themen sprichst, über die Themen, die wirklich Menschen auch berühren, die auch kontrovers sind und so weiter, ja, da kriegst du doch total viel auch ab. Sowohl jetzt wirklich materiell sichtbar, ne, weißt du, so Kritik, Leute, die einen niedermachen, Leute, die einen trollen, als auch so auf so einer feinstofflichen Ebene. Anders gesagt, wie ist es denn, wenn du als Projektionsfläche dienst? Weil das ist echt, was wir auch sind. Also ich bin auch eine Projektionsfläche. Ganz viele Menschen sehen in mir, was sie eigentlich selbst reinprojizieren. Das bin gar nicht ich. Sowohl im positiven als auch im negativen Ende. Es gibt im Positiven gibt es Leute, weißt du, es gibt tatsächlich Leute, die wollen einen hochheben. So, die wollen einen fast auf diese Guru-Position heben, wo ich euch von vorhin schon gesagt habe, hey, das ist nicht meins. Ich bin Bruder, ich bin nicht niemandes Herr, niemandes Knecht. Ich lehne das ab. Ich will deine Verantwortung nicht haben. Behalte sie für dich selbst. Aber hey, ich kann ja, das, so wie Selbstvertrauen habe ich auch, ich kann ja als ein Bruder, als ein lebenserfahrener Mensch, kann ich dir vielleicht schon den einen oder anderen Input geben, den einen oder anderen Impuls. Aber mach mich nicht zum Guru. Ich bin Mensch wie du und ich, mit Stärken und Schwächen. So. Bloß weil das, was ich jetzt kann, ja, das ist, ich bin doch schon glücklich und cool. Aber jeder Mensch hat Dinge, die er kann. Und das sei einfach du, was du kannst. Und dann freue ich mich drüber. Also manche Leute wollen einen eben so ganz hochheben. Und die gibt natürlich das Gegenteil. Manche, die einen permanent in Schmutz treten oder irgendwie mit Schmutz bewerfen oder auch da die absurdesten Dinge einem vorwerfen. Da sind so viele Sachen auch, die dort kommen. Und ja, die Frage, wie geht man damit um? Ich muss sagen, auch da, ich bin einfach meine Natur. Ich bin das einfach. Es stresst mich nicht so sehr. Also ich ruhe so sehr in mir selbst und ich habe in mir drin so viel Kraft und so viel Power auch. Ich bin auch ein Krieger, das ist auch ein Teil meiner Natur. Also ich stehe auch stark und ja, die Dinge kommen und gehen, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht mich so sehr einlasse auf diese ganze Kommunikation. Vielleicht hat das auch damit zu tun, so ein Stück weit Selbstschutz auch, so ein Stück weit, ich lasse auch nicht alles so eng an mich ran. Ja. Und verstehe das auch, dass die Leute projizieren halt. Und die einen sehen halt in dir was Tolles, die anderen sehen was Negatives. Wird nicht anders gehen. Es geht wirklich jedem so, der mal seinen Kopf so aus der Masse raussteckt, ja, dann bist du exponiert. Jeder kann dich sehen. Und manche finden es cool, manche finden es nicht cool. Das kannst du nicht ändern. Das ist Natur. Hey, wenn du das machst, damit musst du irgendwie lernen, umzugehen. Und auch da, die Menschen sind verschieden. Nicht jeder kann das. Aber ich kann das. Ich habe dafür das nötige Skillset bekommen von Gott oder Natur oder wem auch immer. Andere haben ganz andere Fähigkeiten und müssen viel mehr, können sich nicht vor so einer Kamera exponieren. Also es ist auch einfach meine Natur. Ich mache mir da nicht groß Gedanken. Ich mache, was ich überhaupt nicht mache, was manche Leute glauben oder so. Oder mich auch gefragt, hast du irgendwas, um diese Energie abzuschirmen oder so? Nee, nichts. Ich hab keine Rituale, um mich abzuschirmen. Ich habe keine Talismane, Amulette. Und auch da wieder das Gegenteil. Also mein Weg ist, wow. Weißt du, voll in diesem Flow. Und es ist einfach, wie es ist. Ich gehe dem einfach weiter. Ähm, Ja, Leben als Projektionsfläche, genau, das wollte ich nur sagen. Na gut, es gibt, wie gesagt, noch viele Fragen, viele weitere gute Themen, aber ich muss jetzt langsam hier zum Ende kommen, wenn ich das so auf die Zeit sehe. Vielleicht eins noch. Okay, ein allerletztes gibt mir das noch, weil das auch oft gefragt wird. Das liegt auch mir am Herzen, das zu sagen. Wie ist es denn eigentlich mit den ganzen Accessoires hier? Das Studio. Manchmal sind da Bilder, da steht immer eine Madonna rum. Die Pyramide, die hier oft stand, die goldene, diese orangene, die war oft so ein Thema wie: Ey, ist da nicht irgendwelche okkulte Symbolik? Ist es da hinten die Mauern? Heißt es nicht gleich Freimaurer? Da war mal eine Pyramide gestanden, dies und das. Kann ich sagen, nee, das hat mir gar nichts zu tun. Tatsächlich, das möchte ich auch nochmal betonen, alles, was hier so das Design angeht, das macht der Mann hinter der Kamera. Weißt du? Wir haben ja Leute, die Kameraleute unseres Vertrauens, die haben ein Horusauge. Weißt du? Das sind Lichtarbeiter, die können das richtig in Szene setzen, die Inhalte, die ich hier liefere, ins rechte Licht rücken. Und das ist eine großartige Fähigkeit. Hey, und wirklich dir jetzt hier in diesem Augenblick an der Kamera, mein Respekt. Weißt du, weil das ist wiederum, ey, jeder muss das machen, was er kann. Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein visueller Typ. Ich bin viel mehr Audiotyp. Also sowohl Informationen aufnehmen. So bei mir geht's alles, ich bin Lonely Singer, versteht ihr? Ich habe gar nicht so sehr den visuellen Blick. Aber umso mehr bewundere ich Menschen, die sowas haben, die eben anders sind als ich und die diese Fähigkeiten haben. Und wir haben ja Kameraleute, die eben nicht einfach nur technisch das Ding bedienen, sondern die etwas in Szene setzen. Und wenn mein Kameramann meint, hey, ich setze jetzt hier dieses Ding noch auf den Tisch, weil es gerade ein schönes Licht irgendwie macht, dann mache ich das, dann lasse ich das dem. Und da ist keine okkulte Symbolik dahinter, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn irgendwas wäre, was mich richtig stört, würde ich auch sagen, dann können wir es nicht wegnehmen. Aber hey, wenn da irgendwas steht, ich habe keine Beziehung, das ist jetzt keine Symbolik, ah, guck mal, hier kommt was verborgen rum. Ich meine, hey, die Leute, die das glauben, erreiche ich jetzt dadurch auch nicht, das weiß ich auch. Ich wollte es nur noch mal sagen und einfach auch meinen Respekt dafür ausdrücken, für die Leute, die hier die Kameraarbeit machen und diese Dinge ins rechte Licht setzen. Und das gilt für alle Attribute hier, das gilt auch muss man auch sagen, für die komplette Betreuung des Kanals. Auch das möchte ich sagen. Ich selber betreue diese YouTube-Kanäle gar nicht, ja? Sondern die YouTube-Kanäle, die gehören zu Nuviso. Und da gibt es Leute, die das verwalten. Wie gesagt, auch da wieder, da wäre ich gar nicht der Typ dafür. Das ist eher meine Schwäche, so verwalten und Dinge da so organisieren. Das würde ich vielleicht gar nicht so machen, würde ich eher schleifen lassen. Das machen andere. Das heißt, auch wenn Leute irgendwie vorwerfen, oh, mein Kommentar ist gelöscht worden. Ich habe noch nie einen Kommentar gelöscht. Ich verwalte diese Kanäle nicht. Ja? Sondern was ich mache, ich konzentriere mich auf das, was ich gut kann. Ja, und das ist halt, ich bringe halt meine Themen hier, hau sie raus und dann lasse ich sie los. Und dann gucke ich, lasse ich es halt fliegen irgendwie. Aber ich bin sozusagen nicht verantwortlich oder jetzt für die Verwaltung, wenn da jemand irgendwie mal rausgeschmissen wird. Da wird es auch einen Grund haben, schätze ich mal. Es gibt auch Richtlinien. Genauso auch, wenn oft sich Leute aufregen, oh, da ist immer so viel Werbung. Ja, das mag sein. Aber auch da, wir sind nur Wieso. Wir müssen uns auch von irgendwas finanzieren. Von was sollen wir es denn sonst machen? Und es gibt natürlich mehrere Quellen, so genau weiß ich es gar nicht, müssen wir dann den Frank Höfer fragen. Aber eine der Säulen, die Nuviso sozusagen stützt, sind halt Werbeeinnahmen von YouTube. Woher soll es denn kommen? Also, weil das ist wie das Ding. Ich bin kein Idealist. Und wir bei YouTube oder bei Nuviso, wir sind keine Idealisten. Ich mache das nicht für Licht und Liebe. Ich mache das, was ich bin. Und habe ich die Erwartung ans Leben, wenn ich das mache, was ich bin, dann möchte ich dadurch auch genügend zurückbekommen, dass ich für mich und die meinen halt leben kann. Das ist völlig normal. Ey, die Erwartungen kann jeder Mensch haben, sollte jeder Mensch haben, dass du für das, was du machst, dass du auch was zurückbekommst. Und so wie wir das machen, ja, ist halt das eine von den Dingen, ist halt Werbung. Und ich weiß, mich nervt Werbung genauso. Mich nervt das. Aber ja, das ist halt nun mal ein nicht unbedeutender Teil von dem Budget, damit halt hier die Nuviso Studios am Laufen sind. Und wenn das nicht wäre, dann wird es halt weniger Content geben. Das ist nun mal so. Hey, wenn wir irgendwo einen großen Sponsor hätten, und das ist ja das Bizarre, Geld ist so viel auf der Welt. Wenn da irgendwo jemand wäre, der sagt, na, hier ist euer Budget, dann bräuchten wir die Werbung nicht machen. Das ist ganz banal. Aber irgendwo muss es halt auch nochmal herkommen. Ne? Und auch da, wie gesagt, ich selbst mache das gar nicht. Aber ich stehe auch dahinter. Klar, wir müssen ja irgendwo die Einnahmen reinholen. Aber eben die ganze Verwaltung von den Kanälen, genauso auch, wann wird was hochgeladen, das bestimmt nicht ich. Sondern das macht Nuviso. Es kommt auch darauf an, einfach wie viel Content wurde in der Woche produziert. Nuviso hat natürlich das Interesse, möglichst kontinuierlich euch Inhalte zu liefern. Und es gibt vielleicht mal eine Woche, hey, da hat Nuvi total viel produziert und in der nächsten Woche ein bisschen weniger. Dann kann es sein, dass die eine Sendung vielleicht erst 2 Wochen später erscheint, damit man eben kontinuierlich diesen Flow hat. Und das ist auch bei vielen Themen, die ich mache, sind auch zeitlos. Und dann das ist der Grund, warum da auch nicht alles dann sofort kommt. Ja, hey, es gibt noch viele weitere Fragen. Aber das machen wir vielleicht ein andermal. Falls euch das gefällt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch mehr Fragen habt oder ob wir sowas noch öfter machen sollen. Ich bin jetzt auch relativ wenig auf Sachfragen eingegangen, aber hey, weil das sind auch so viele und sind so viele Themen. Das müsste man im Grunde nach jeder Sendung könnte man das machen. Nach jeder längeren Sendung könnte man danach die Kommentare anschauen und dann darauf eingehen und das auf die positive Kritik, auf negative Kritik, die auch völlig berechtigt ist an vielen Stellen und so. Ja, auch da hätte ich noch was Dinge zu sagen, was bringe ich jetzt leider nicht mehr runter. Mal beim nächsten Mal, okay? Schreibt es rein in die Kommentare, wenn euch sowas gefällt, wenn ihr Interesse habt an sowas. Und ja, überhaupt, bleibt uns gewogen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als euch noch eine angenehme Zeit zu wünschen. Bis nächstes Mal. Hey, sei der, der du bist. Mehr ist überhaupt nicht verlangt in diesem Leben. Erkenn dich selbst, sei der, der du bist. Alles andere überlassen wir der Natur. Ja. Yeah. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinklicken. Bis nächstes Mal. Ciao.